Ich bin ja selber auf der Waldorfschule gewesen, habe in der Tat auch mal stricken gelernt. Ist die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, zum HSV zu gehen, von meiner Seite relativ schnell gefallen, weil ich das einfach als eine der spannendsten Aufgaben irgendwie im Sport in Deutschland sehe. Stichwort Startup habe ich ja auch schon angesprochen und ich glaube, das tut der Stadt sehr gut und kann auch helfen, dass die Stadt vielleicht wieder etwas mehr an Toren und Symbolen zur Welt bekommt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Jonas Bold. Moin, moin.
Ja, moin, Lars.
Du bist geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Düsseldorf und Heidelberg, hast Betriebswirtschaftslehre studiert, bist ehemaliger Scout und Manager von Bayer 04 Leverkusen und seit 2019 Sportvorstand des Hamburger SV. Jonas, deine Mutter ist in Chile geboren, aber hier in Hamburg aufgewachsen und sie hat auch deinen Vater hier geheiratet. War dein Wechsel nach Hamburg also so ein bisschen wie ein Nachhausekommen?
Ja, man findet ja doch recht viel über mich. Nach Hause kommen, nein, weil ich ja hier nie wirklich gelebt habe, aber ich habe in der Tat einen sehr engen Bezug zu der Stadt Hamburg. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt, richtig festgestellt, hier geheiratet
in der Nikolaikirche kirchlich geheiratet.
Ja, Wahnsinn, ne? Wo das geschrieben steht, weiß ich nicht. Aber stimmt, ja. Und ich habe vor allen Dingen die Familie mütterlicherseits, also Tanten, Onkel, Cousin, Cousinen, die hier nie aus Hamburg weggekommen sind, die hier schon immer gelebt haben, glücklicherweise auch immer HSV-Fans waren und sind. Das hat natürlich dann geholfen. Und auch meine ältere Schwester, die nach dem Abitur von Heidelberg nach Hamburg ausgewandert ist und die ich dann im Prinzip nach 20 Jahren dreimal sehen im Jahr ungefähr jetzt vor der Haustür habe. Und von daher, ja, eigentlich eine sehr schöne Geschichte.
Wenn ich lese, dass du in Nürnberg, Düsseldorf und Heidelberg in deiner Vita hast, das sind ja dialektstarke Orte. Wenn man dich aber reden hört, könntest du genauso wie ich aus Hannover kommen. Hast du dir das abtrainiert oder welchem Dialekt stehst du noch am nächsten?
Ich glaube, ich krieg sie alle hin, aber das eigentlich immer, wenn ich mich dann vor Ort aufhalte oder vielleicht mit Menschen aus der Region spreche. Nürnberg, muss man dazu sagen, ist meine Geburtsstadt, aber ich bin als kleines Kind sehr früh da weggezogen. Also ich habe relativ wenig Berührungspunkte mit der Stadt selber und ja, Heidelberg war so die, würde ich mal sagen,
Sozialisierungsphase.
ja, intensivste Zeit dann auch als Schüler und Student. Und das Rheinland jetzt zuletzt im langen Zeitraum, das ist ja dann auch eine sehr lebensfrohe Gegend. Da kann dann auch schon mal passieren, dass man sich ein bisschen anpasst dann sprachliche.
Es ist vielleicht eine total merkwürdige Frage, aber tatsächlich fällt mir die gerade ein. Wenn man jetzt wie in Heidelberg in der Schule Dialekt spricht und es wird ein Diktat diktiert, wird das dann auf Hochdeutsch diktiert? Oder wie funktioniert das? Weil man schreibt ja nicht im Dialekt, oder?
Also ich glaube auch nicht,
Kannst du
dass
dich noch
man,
dran erinnern?
ja, sehr gut. Ich glaube, dass man Dialekt auch nicht in der Schule lernt, sondern eher vielleicht
Zu Hause.
bei uns zu Hause auch nicht, sondern eher auf dem Dorf in der Fußballmannschaft. Meine Eltern sind sehr viel rumgekommen, sprechen beide Hochdeutsch. Von daher war dieses Thema Diktat glücklicherweise bei mir kein Problemfach.
Okay, was würde man denn in Heidelberg jetzt so sagen? Könntest du dir mal so einen Satz in, was ist das? Schwäbisch? Nein,
Nee, das
Heidelberg
sind ja
ist badensisch.
Nordbadenser, also
Ja.
der
Die würde ich
klassische,
als Hannoveraner nicht verstehen, wahrscheinlich, ne?
schwer. Weil wir ja gerade darüber sprechen, wo man herkommt und wo man aufgewachsen ist, so die klassische Frage, wem kärschen du?
Ja.
Also, wem gehörst du, wo kommst du her? Das ist so, ja, etwas, was man sehr früh lernt.
Haben dir deine Dialektfarben mal bei der Verpflichtung von Spielern geholfen, weil du denen auch so ein bisschen Heimat vermittelt hast?
Ähm, der Dialekt selber relativ wenig, aber vielleicht, dass man selber schon ein bisschen rumgekommen ist, gewisse Regionen kennt und vielleicht dann auch ein paar Bezugspunkte hat. Das kann schon mal dafür sorgen, dass etwas vielleicht etwas familiärer rüberkommt. Ja.
Du hast ja gesagt, dass Teile deiner, also mütterlicherseits die Familie hier in Hamburg immer noch lebt. Hast du vorher schon mal irgendwie so ein Bild von Hamburg gehabt? Also als ich nach Hamburg kam, das ist jetzt schon 25 Jahre her, hatte ich vor allen Dingen Hafen und dann auch den Fischgeruch und ich mochte gar keinen Fisch. Also ich hatte mit Hamburg nicht wirklich nur positive Zusammenhänge.
Ich glücklicherweise schon, weil ich eigentlich ein gutes Verhältnis zu meiner Familie habe, gerne auch immer nach Hamburg gekommen bin. Gerade als junger Kerl ist das ja auch super aufregend, wenn man hier die ganzen Möglichkeiten sieht. Und ja, der Fisch ist ein gutes Beispiel. Als Kind war ich auch nie wirklich Fischfan, das stimmt schon. Aber das hat sich dann im Laufe der Jahre verbessert. Von daher ist das ja eigentlich dann auch kein negativ behaftetes Thema. Und das hat geholfen. Also als ich hierher gekommen bin, die Entscheidung ist ja relativ schnell gefallen, wusste ich schon ziemlich direkt, wo möchte ich leben, wo halte ich mich auf, und kannte die Stadt jetzt geografisch gesehen eigentlich schon ganz gut.
Wir fragen die Gäste immer gerne nach ihrer Hamburg-Vita, also welche Stadtteile, also wo lebt deine Familie, beziehungsweise wo lebst du jetzt? Bist du in Stadionnähe? Was sind so die Stadtteile, die dein Leben hier in Hamburg bisher ausgemacht haben?
Ich habe mich in der Tat am Anfang erst sehr schwer getan, weil die Familie schon ein bisschen verstreut ist. Also Norderstedt war immer ein ganz wichtiger Bezugspunkt, ist ja dann nicht richtig Hamburg-Hamburg, aber zumindest der HSV hat ja mit Norderstedt.
Aber für den HSV auch ganz wichtig.
Genau, hat ja, ja eine sehr, sehr prägende Vergangenheit und auch noch Gegenwart mit Norderstedt. Das war aber klar für mich, dass das kein Thema ist. Gibt es an die Ecke Altona, Ottensen mit Nähe HSV, aber ich habe es dann doch eher Richtung Alster vorgezogen, ja.
Und da geht's dann joggen, so wie alle anderen auch, die an der Alster wohnen?
Genau, so die typische Touri-Nummer. Ja.
So, dann gehen wir jetzt mal richtig nach Hamburg rein und fragen deine Hamburg-Lieblinge ab. Oha. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Es ist wirklich schön zu sehen, dass es hier sehr, sehr viele kulinarische Möglichkeiten gibt. Also Top-Restaurants, und da die Frage ja nach dem Imbiss ist, komme ich jetzt gar nicht in die Bredouille, irgendwie ein Restaurant hervorzuheben. Und nehme den Imbiss Little Amsterdam, also ist in der Nähe, wo ich lebe, und hatte da auch ein ganz nettes Erlebnis, als ich nach Hamburg gekommen bin. War ein super, super heißer Sommertag und ich noch ein bisschen auf Wohnungssuche und habe dann gesehen, wie viele Menschen sich da aufhalten und tolle Gegend, und schaffe es doch immer wieder da vorbeizuschauen und da vielleicht mal ein paar Fritten und ein kühles Bier einzunehmen.
Ist jetzt kein so ganz klassischer Imbiss, sondern tatsächlich genau auch wirklich so ein ganz schönes Verweilding, ne? Also wo man gerne mal so auch mal einen Nachmittag verbringt, wenn kein Fußball läuft oder so.
Richtig, dann kommt noch hinzu, dass ein Großteil der Zeit, die ich in Hamburg bin, von Corona irgendwie auch diktiert und dominiert wurde, und dadurch, dass so ein Imbiss dann auch schnell so die To-Go-Nummer mit aufgenommen hat und man in diesem Bereich sehr viel Sonne abbekommt, wenn man da verweilt, hat sich das dann eben so ergeben.
Ja. Ja. Welches ist deine Lieblingsband aus Hamburg?
Ja, da bin ich ja befangen. Wenn man so ein bisschen über mich recherchiert, dann gibt es ja diese Geschichte mit den Hamburger Goldkehlchen. Auch wenn manche den wieder als Chor bezeichnen.
Wir lassen das mal gelten.
Ja, ja. Gut. Ich habe in der Tat den Song der Goldkehlchen Moin Moin Hamburg gehört, als der Anruf aus Hamburg kam, ob ich denn Interesse habe, zum HSV zu wechseln, und kannte die vorher gar nicht und habe das so über einen Freundeskreis zugespielt bekommen. Und das ist ein ganz witziges Zeichen. Mittlerweile kenne ich sehr viele von den Jungs, sie sind ja auch sehr HSV-verbunden. Der HSV natürlich mit vielen tollen Songs, ob früher ja auch Lotto King Karl, was man kannte, oder die Band Abschlag, auch mit klassischen Ohrwürmern, aber da bin ich befangen und deswegen sind es die Goldkehlchen.
Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
Wow, das ist jetzt wirklich schwer. Ähm, Ich würde in der Tat sagen, ja, die Ecke Harvestehude mit der Nähe zur Alster, das ist schon etwas mit den Häusern da, die viel für Hamburg steht und ja, wo man sich gerne aufhält. Und
ich bist glaube, du dann auch so ein Typ, der da so spaziert? Also ich träume mich ja eher so in die Villen da hinein. Du bist da vielleicht ein bisschen näher dran. Aber dass man sich wirklich auch die Häuser anguckt und was da so los ist und so?
Ja, weil auch ich Träume habe noch und keine Villa besitze. Auch da wieder die Corona-Zeit, die man ja sehr viel genutzt hat, um Zeit vor der Tür zu verbringen mit Spaziergängen. Da ist die Alster wirklich ein wunderschöner Fleck, der für die Stadt ja steht mit den Gebäuden da. Und die habe ich dann auf dieser Ebene nochmal besser kennengelernt, so würde ich sagen. Und da verbinde ich dann auch viele gute Momente mit. Ja.
Welches ist dein Lieblingstheater? Auch schwierig jetzt für dich gerade, weil man muss ja noch mal darauf hinweisen, Theater haben so richtig offiziell erst seit Juni auf.
Ja, ne? Gute Frage. Deswegen, ich habe leider...
Was könntest du dir denn vorstellen, welches dein Lieblingstheater wäre?
Leider keine Möglichkeiten gehabt. Ich hatte die Einladung zum Opening von Harry Potter. Und genau an dem Tag wurde ja alles zugemacht. Also das war der Sonntag, als Deutschland runtergefahren wurde und super ärgerlich, wie viele andere Veranstaltungen auch, die ich gerne mal gesehen hätte. Ist jetzt kein Theater, aber Elfi, das habe ich schon mal geschafft. Ansonsten hatte ich ja früher Theater immer mit dem HSV verbunden.
Ja.
Und
auch du machst die Witze, die ich alle nicht mache jetzt.
Ja, hier, ne? Sehr gut. Sollte ja eine lustige Plauderei hier sein. Und auch wenn das Theater jetzt beim HSV ja nicht mehr vorhanden ist, sage ich einfach mal Volksparkstadion.
Na gut. Ich könnte jetzt nach dem Lieblingsschauspieler noch fragen, aber das lassen wir jetzt mal. Du hast ja gesagt, du hast dieses Hamburg-Lied gehört, als dann der Anruf kam.
Ja.
Und wie entscheidend war denn die Stadt, dass du gesagt, also klar, die vermutlich hat das Honorarangebot und die Konstellation, hier einiges aufbauen zu können, auch gereizt. Aber wie sehr hast du dich auch für die Stadt entschieden? Weil das ist ja wahrscheinlich bei deinem Wechsel zu Leverkusen nicht das größte Kriterium gewesen.
Für mich entscheidend war in allem, was ich bisher gemacht habe, immer die Aufgabe, dass es natürlich hilft, dass dann so eine tolle Stadt dahinter ist und dass man ja auch einen Euro dabei verdient, ist klar, aber das war eigentlich nie ausschlaggebend, also auch der Wechsel nach Leverkusen. Da findet man ja auch Möglichkeiten, wie man sich zurecht lebt, würde ich mal sagen. Ich habe auch immer offen zugegeben, dass ich in Düsseldorf gelebt habe und die Stadt auch sehr gerne mag, aber die Aufgabe war entscheidend und ich habe immer mit einem Auge irgendwie auf den HSV geschielt, wie viele, weil es einfach ein sehr spannender Club ist, ich ja hier Familie irgendwie auch habe und es ja auch zu früheren Zeiten die ein oder andere lose Anfrage vom HSV mal gab, aber meine Loyalität auch in Leverkusen das nie zugelassen hat. Zu dem Zeitpunkt ist die Entscheidung dann anders gefallen, weil ja klar war, ich gehe aus Leverkusen weg und will was Neues machen und deswegen ist die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, zum HSV zu gehen, von meiner Seite relativ schnell gefallen, weil ich das einfach als eine der spannendsten Aufgaben irgendwie im Sport in Deutschland sehe, nach wie vor. Und ja, dass man dann in einer tollen Stadt leben kann mit familiärer Anbindung, ist super. Aber für mich war auch eigentlich schon immer klar, dass das nie die entscheidenden Kriterien sind.
Bist du denn als Jugendlicher oder Heranwachsender mal im Stadion gewesen? Also nicht in Funktion von Bayer Leverkusen oder als Scout oder so? Also mit deiner Familie möglicherweise da mal oder Teilen deiner Familie?
Beim HSV selber? Ja. Nee, also eigentlich immer in Funktion, ob als Scout oder eben Funktionär von Bayer Leverkusen, dann natürlich auch bei vielen anderen Spielen, wo Leverkusen nicht beteiligt war. Aber ich bin ja schon eine Weile dabei, deswegen ist die Verbindung da immer da gewesen.
Und wie war dann die Reaktion der Familie? Haben die gesagt, geil, Freikarten und unterschriebene Trikots ohne Ende? Oder wie fanatisch sind da Teile deiner Familie?
Ja, die Cousins haben sich natürlich alle gefreut. Meine Schwester auch immens, weil sie natürlich froh darüber war, dass ich dann auch nach so langer Zeit wieder in der Nähe bin. Mein kleiner Neffe war erst etwas skeptisch, weil man durchaus verstehen kann, dass vielleicht bei Kindern der HSV nicht ganz so positiv besetzt ist durch die letzten Jahre. Aber
und der ist dann Paris Saint-Germain-Fan oder
ja, gar nicht
Paris. Ich stelle ja fest, dass so kleine Kids immer mehr aus der Bundesliga rauswachsen und immer nur Ronaldo, Messi, Trikots, egal wo die spielen.
Genau, also mehr so Mbappé. Er hat natürlich schon einen hohen Bezug zu Bayer Leverkusen dann gehabt, durch die Besuche auch mit Opa und weil der Onkel dann da arbeitet oder gearbeitet hat. Deswegen war er eigentlich nicht ganz so erfreut mit HSV, weil das aus seiner Sicht so ein bisschen uncool besetzt war. Aber er ist dann nach vielleicht einer Nacht drüber schlafen und auch erzählen in der Schule schon darauf gekommen, dass man ja der Onkel vielleicht den HSV auch wieder ein bisschen cooler machen kann und ist auf jeden Fall jetzt auch auf
der. Und ist die gesamte Klasse jetzt HSV-Fan?
Nee, das gibt schon auch ein paar, die anders orientiert sind, aber das ist auch die Erziehung, die meine Schwester dann zulässt, dass man tolerant sein darf.
Wir haben ja schon besprochen, dass du im Grunde ja pünktlich zur Corona-Pandemie hier nach Hamburg gekommen bist. Das heißt, so richtig viel Hamburg konntest du wahrscheinlich noch nicht einatmen, wie man das normalerweise hätte machen können. Aber wenn man hierher kommt, gibt es ja doch bestimmte Bilder, stärker als vielleicht sogar bei anderen Städten, die man so im Kopf hat. Gibt es so Klischees, die sich für dich auch bewahrheitet haben?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil
ja, ich habe noch ein paar andere auch.
Weil ich immer versuche, nicht in Klischees zu denken und mich da eigentlich auch relativ wenig bewege. Also es gibt ja ein Klischee, was ich zumindest gehört habe, dass der Hamburger nicht aus Hamburg weg möchte oder immer wieder nach Hamburg zurückkommt. Das kann ich aus meiner Sicht definitiv bestätigen. Also alle Menschen, die ich kennengelernt habe, wenn man dann erzählt, man ist in Heidelberg aufgewachsen, das ist ja dann südlich von Hannover, dann wird schon schwierig.
Italien.
Ja, wird schon schwierig. Das ist der Dialekt auch egal, sondern geografisch schon zu erklären. Gibt's Probleme, ja.
Hast du dir denn selber auch vielleicht schon was angewöhnt? Also rote Hose hast du jetzt nicht an, das ist aber, glaube ich, auch so ein 80er-Jahre-Klischee, dass richtige Hanseaten immer in roten Hosen und Goldknopf-Jackets durch die Gegend laufen. Aber isst du jetzt mehr Fisch zum Beispiel? Das habe ich mir ja angewöhnt. Also ich habe tatsächlich gelernt, jetzt auch mal ein Matthias-Brötchen zu essen oder so.
Franz-Brötchen auf jeden Fall. Ja. Das ist etwas, was ich sehr gerne hier übernommen habe, was ich vorher nicht ganz so kannte. Natürlich hat man es mal gegessen, aber wird ja vielleicht im Süden jetzt nicht unbedingt so angeboten. Das ist definitiv eine Geschichte, die ich angenommen habe. Vielleicht den ein oder anderen Begriff auch im Sprachgebrauch. Da passt man sich auch mal ganz gerne an. Und ich habe es ja eingangs erzählt, als Kind nicht, aber im Laufe der Zeit auch durch die Auslandsaufenthalte schon sehr fischaffin geworden. Und das bietet sich dann hier natürlich an. Ne?
Gibt es eine Hamburgerin oder einen Hamburger, den oder die du kennengelernt hast, wo du sagst, boah, das fand ich richtig gut. Also ich sag mal so, auch in deiner Funktion natürlich als Vorstand beim HSV, wo du sagst, den hätte ich jetzt normalerweise wahrscheinlich nicht kennengelernt. Weiß nicht, hat der Bürgermeister schon mal guten Tag gesagt oder Udo Lindenberg ist natürlich auch eine ganz bekannte Person. Oder gibt es irgendjemanden, wo du sagst, finde ich super?
In der Tat sehr, sehr viele Menschen. Und da merkt man, welche Strahlkraft eben der HSV hat. Weil ich sag, natürlich ist die Verbundenheit zu dem Club da. Es gibt sehr viele Fans, wie auch in anderen Städten. Aber meine Wahrnehmung ist beim HSV, dass selbst die Menschen, die sich nicht für den HSV im Sport interessieren oder Fans von St. Pauli oder sonst was sind, sich dafür interessieren, was beim HSV passiert, weil der HSV so ein bisschen auch vielleicht durch die Vergangenheit ein Aushängeschild ist. Ich definiere es immer ganz gerne so, gerade in den 80ern ja auch mit dem Hafen zusammen ein Tor zur Welt war, der Hamburger Hamburg als Weltstadt sieht, und deswegen öffnet einem das schon sehr, sehr viele Türen, und man hat wirklich Begegnungen gehabt mit Menschen, die sehr spannend sind. Und
nenn mal ein, zwei Namen.
Ja, natürlich hatte ich Kontakt zu Klaus-Michael Kühne auch, der sehr, sehr viel in seinem Leben auf die Beine gestellt hat. Alexander Otto, auch super spannende Persönlichkeit, der sehr viel für die Stadt und auch für die Kultur tut. Aber auch andere Menschen vielleicht eher aus der Startup-Szene. Philipp Westermeier, den man vielleicht eher aus dem Podcast kannte, der dann einem gegenübersteht und mit dem man seitdem einen regen Austausch hat. Aber auch zur Sportszene in Hamburg, insbesondere Hockey und Tennis, die ja hier auch sehr stark vertreten sind. Viele Olympiasieger ja auch dabei, mit denen man sich dann oft ausgetauscht hat und auch schon Freundschaften entstanden sind.
Wie war denn deine erste Zusammenkunft mit Uwe Seeler? Ist das so, dass man da erstmal so einen Antrittsbesuch macht? So, also einen innerlichen Antrittsbesuch sozusagen? Oder wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal sagt, so, ich brauche jetzt mal die Nummer von Uwe Seeler, um mal mich vorzustellen? Oder gibt's das gar nicht?
Doch, die gibt's. Also ich habe vor allem, als ich begonnen habe, versucht, sehr, sehr viele Menschen auch kennenzulernen, die mit dem HSV eng verbunden sind. Uwe Seeler kannte ich glücklicherweise schon vorher, weil wenn wir bei der Geschichte Familie sind, es uns ja gelungen ist, seinen Enkel vom HSV loszueisen und nach Leverkusen zu holen. Und
da hat er dich aber nicht in richtig guter Erinnerung. Ich kann mich an die Schlagzeilen erinnern, als der Enkel hier weggegangen ist.
Ja, ich glaube, der Enkel hat ja auch seine Gründe dafür gehabt und die Perspektive konnten wir ihm damals aufzeigen. Von daher habe ich Uwe dann schon etwas früher kennengelernt.
Ich habe gerade den Bürgermeister angesprochen. Wie sehr bist du mit der Politik schon in Berührung gekommen? Wahrscheinlich den Sportsenator?
Also kennengelernt habe ich sehr viele schon von Andi Grote über Tschentscher, Holstein. Und wir hatten ja auch immer wieder Dialoge jetzt gerade haben sie auch noch, vor allen Dingen durch die Corona-Thematik.
Sogar geradezu richtige Diskussionen.
Richtig. Ja, also die Gespräche auf professioneller Basis sind oft sehr sehr gut auch gewesen. Man versucht sich dann immer so in die Lage der anderen Person auch reinzuversetzen, wie würde man jetzt selber entscheiden, und weiß, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber in erster Linie bin ich dann auch nicht immer der Hauptansprechpartner gewesen, weil es dann auch oft um operative Dinge ging. Da hat Frank Wettstein eine sehr große Rolle auch gespielt, aber auch Marcel Janssen, der auch schon ein bisschen länger hier ist und dann den einen oder anderen bekannte. Bin aber der Meinung, dass die Verbindung HSV zur Politik durchaus noch besser werden darf, kann, sollte, muss, weil man ja auch sieht, dass der andere Club dann teilweise vielleicht andere Entscheidungen oder andere Möglichkeiten jetzt auch gehabt hat, was Zuschauerzulassung angeht und so weiter. Von daher, ich bin immer der Meinung, dass eine Stadt sehr viel auch profitiert von Sport an sich, von Sportverein, auch als Aushängeschild, und dass es beide Parteien eigentlich eng miteinander arbeiten sollten, und kenne das auch so und glaube, dass man das durchaus auch noch ein bisschen intensivieren kann.
Wie sehr bist du denn interessiert hier an der Politik in Hamburg? Also du kriegst wahrscheinlich ja morgens um 9 oder so alle Schlagzeilen rübergeliefert von der Medienabteilung. Guckst du denn selbstständig nochmal in die Tageszeitung und schaust, was so im Rest von Hamburg passiert?
Interessanterweise lese ich mehr über Politik oder andere Themen als über Sport. Weil ich glaube, man kennt sich im Sport ganz gut aus und weiß manchmal auch schon am Abend vor, was am nächsten Morgen drinne steht, weil das ja oft sehr schwarz-weiß ist. Und die anderen Bereiche vielleicht ja die Bereiche auch sind, wo man nicht ganz so tief drinne ist und wo man versucht, eben durch Berichterstattung etwas mehr Informationen zu bekommen. Ja.
Und ist das dann auch so, dass du, wenn du abends nach Hause kommst, dann tatsächlich dir auch eine der üblichen Talkshows anguckst, oder sagst du, okay, ich habe jetzt genug gesabbelt selber, ich gucke mir das jetzt nicht so an?
Ich gucke in der Tat sehr, sehr wenig Fernsehen, außer Sport, vor allen Dingen Live-Sport dann. Also Talkshows bin ich sehr schwer zu begeistern. Ein Podcast auf einer Autofahrt oder auf einer Reise ist echt eine Erfindung, an der ich Spaß habe.
Du darfst jetzt mal Werbung machen für zwei Podcasts, die du so hörst.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, OMR mit Philipp Westermeier ist ein Podcast, der super spannend ist, über sehr, sehr viele verschiedene Themen, verschiedene Persönlichkeiten. Und ansonsten switche ich immer so ein bisschen hin und her. Es hängt so oft von den Gästen ab, ob der Gast mich interessiert. Und das muss dann nicht immer nur ein Sport-Podcast sein. Das kann ja dann auch mal ein Podcast sein, wo Menschen mit lokaler Verbundenheit vorgestellt werden, wie hier.
Vielleicht, vielleicht. Worüber sich alle immer aufregen in dieser Stadt, ist ja der Straßenverkehr. Also du hast gedacht, ich würde jetzt HSV sagen, aber es ist der Straßenverkehr tatsächlich. Wenn du an der Alster wohnst und dann immer zum Stadion fährst, wie bewegst du dich dahin? Was ist dein Lieblingsverkehrsmittel? Am Ende doch Auto oder Fahrrad oder Rollschuhe oder...
Ich bin in der Tat überhaupt kein Fahrradfahrer. Ich habe zwar eins hier und auch schon oft genutzt, wenn es so kleine Entfernungen gibt, aber ich komme dann relativ schnell dazu, dass Fahrradfahren wieder Sport ist. Und in Hamburg ist es ja auch häufig so, dass es schnell mal irgendwie für 5 Minuten regnen kann und dann entweder bist du vom Regen nass oder weil du schwitzt. Von daher ist oder
absolviere ich die da im Stadion,
ja,
oder?
Ja, haben wir, ja. Haben ja auch Sportkleidung dort, aber manchmal ist es dann nicht immer das angebrachte Outfit. Genau,
dann schlüpfst du schnell ins Dino-T-Shirt und dann wird der Termin gemacht.
Ja, ist gut. In der Tat fahre ich mit dem Auto, auch wenn Autofahren definitiv in Hamburg keinen Spaß macht. Deswegen war auch sehr wichtig, dass ich einen Stellplatz habe zu Hause und erledige dort sehr, sehr viel zu Fuß, auch mit der Bahn, weil ich finde, in der Stadt die Bahn sehr gut angebunden ist. Leider nicht ganz zum Volkspark. Das ist ein bisschen umständlicher, finde ich. Von daher, weil man auch spontan manchmal reagieren muss, fahre ich da eigentlich mit dem Auto. Aber das ist gefühlt so die einzige Strecke, die ich mit dem Auto in Hamburg absolviere. Weil es macht wirklich keinen Spaß. Nee.
So, was Spaß macht, sind die Fragen der anderen Leute. Wir wollen mal reinhören.
Moin Herr Bolt, hier ist Andreas Lübcke vom Old MacDonald Burger & Sports Bar in Eimsbüttel. Ich würde gerne mal wissen, ob es bei Ihnen Fastfood nur im Geheimen gibt oder ob Sie sich auch mal einen richtig guten Burger gönnen.
Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Und ich glaube, in Sachen Ernährung hat der Profisport sich extrem weiterentwickelt. Und man
aber
kriegt,
du nicht.
Ja, man kriegt ja schon auch einiges mit. Und ich würde sagen, dass meine Ernährung bewusster ist. Und genau deswegen darf es halt und muss es auch bewusst manchmal der Burger sein zur richtigen Zeit. Und glücklicherweise muss ich ja auch nicht auf dem Platz stehen. Deswegen kann es auch mal einer öfter sein. Aber ich habe totales Verständnis dafür, dass die Diskussion da immer weitergehen, auch was vegan angeht und so weiter. Aber ich finde, die Seele, die braucht dann mal die Pizza und den Burger und auch das Bier.
Sehr schön. So, nächste Frage.
Hallo Herr Bolt, hier spricht die Geschäftsführerin des Denkmalvereins, Christina Sassenscheid. Und mich würde interessieren, wofür haben Sie schon mal demonstriert oder sich eingesetzt?
Gute Frage.
Gehört das in Heidelberg dazu, dass man mal auf die Straße geht? Eigentlich ist das ja ein ganz friedliches Ländle.
Demonstriert habe ich noch nie, weil ich halte auch nicht so viel davon.
Okay.
Aber sich einbringen für Dinge, von denen man überzeugt ist, dann auch mit einer starken Meinung, das halte ich auch für wichtig.
Auch außerhalb des Berufs, also vielleicht auch mal, keine Ahnung, für Klimaschutz oder...
Es muss halt immer eine Idee dahinter sein und nicht populistisch irgendwie rauskrakeelt werden. In Düsseldorf gab es sehr, sehr viele Demonstrationen, da habe ich auch stadtnah gewohnt, das hat man dann mitbekommen und hat auch oft mitbekommen, wie wenig dann dahinter steckt wie manche Leute das vielleicht auch missbrauchen, Leute davon Karren zu spannen. Deswegen finde ich es eher wichtig, auch oft in der Vorbildfunktion, die man vielleicht hat im Fußball als Funktionär, weil man Gehör findet, wenn man etwas äußert, dass es halt dann irgendwie Hand und Fuß hat und man sich nicht vor jeden Karren spannen lässt. Und ich glaube, dass ich da auch mittlerweile bekannt für bin, wenn ich eine Meinung habe, dann ist sie dann auch oft fundiert.
Wie ist denn das bei Demonstrationen? Denkt man heute sehr schnell an Fridays for Future. Die Politik hat im Rahmen der Bundestagswahl eigentlich jede Partei das Thema Nachhaltigkeit und Klima gehabt. Wie sehr berührt dich das? Oder wirst du möglicherweise von dem angesprochenen Neffen da auch so ein bisschen animiert? Weil, also das erlebe ich ja immer häufiger in diesen Gesprächen, dass die Leute durch ihre, durch die Nachkömmlinge, wie auch immer, jetzt immer mehr doch in diese Themen reingetrieben werden. Und es ist natürlich auch so, dass im Fußball ja immer mehr in diese Richtung passiert. Also nicht nur, dass der Ortsrivale die Trikots jetzt selber strickt, sozusagen ganz nachhaltig, sondern auch in anderen Bereichen.
Also Demonstrationen, wenn ich das höre, verbinde ich das immer mit weiträumig umfahren. sage ich wirklich so. Mhm. Ich habe das eigentlich von zu Hause aus immer als selbstverständlich mitbekommen, dass man auch so Klimaschutz auf dem Zettel hat, Trikots selber stricken. Gutes Argument. Ich bin ja selber auf der Waldorfschule gewesen, habe in der Tat auch mal stricken gelernt. Ich würde das Trikot jetzt heute vielleicht nicht hinbekommen und auch nicht unbedingt tragen wollen. Aber deswegen habe ich eigentlich von früh auf immer so eine Verbindung auch gehabt, vielleicht zu etwas mehr sozialeren Themen. Trotzdem weiß ich, dass auch nicht immer alles hundertprozentig umsetzbar ist und halte das auch für wichtig, dass man da offen drüber spricht, weil wenn wir jetzt eben manche Diskussion auch mitkriegt bei Fridays for Future, ist wichtig, ist auch wichtig, dass man laut ist in vielen Themen, aber man muss sich schon auch Gedanken machen, ob dann immer alles auch so umsetzbar ist oder ob viele Themen da auch diskutiert werden, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht selber im Wege steht.
Du hast die Waldorfschule angesprochen und da ist es ja so, dass die Leistungen erstmal zumindest nicht in Noten beurteilt werden und auch der gesamte Leistungsdruck so ein bisschen von den Kindern ferngehalten werden soll. Jetzt muss man ja sagen, aus dir ist nun trotzdem was geworden und du hast dich nun speziell in einen Bereich gewagt, wo Leistung eigentlich ja täglich überprüft wird. Wann hat es bei dir diesen Umschwung gegeben oder fühltest du dich im Waldorfbereich unterfordert und hast förmlich danach gelächzt, den täglichen Wettbewerb zu haben? Oder?
Also heute kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich das brauche, den Wettbewerb. Ich suche auch die Herausforderung, egal auf welchem Niveau. Ich bin überzeugt, dass die Waldorfschule mir persönlich geholfen hat, weil ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe, Kind zu sein. Das realisiert man ja erst so ein bisschen später, auch wenn man vielleicht die Beweggründe der Eltern mitbekommt. Bin aber überzeugt davon, dass Waldorfschule ja oder nein nicht das Allerheilmittel ist, sondern dass das Elternhaus sehr prägend ist. Und da habe ich nie Druck bekommen, aber ich habe eigentlich schon immer festgestellt, dass wenn man leistungsorientiert ist und etwas abliefert, dass das dann einfach deutlich mehr Spaß macht. Und da haben mich meine Eltern glücklicherweise auch in Ruhe gelassen, würde ich mal sagen. Und wenn ich da Unterstützung gebraucht habe, unterstützt. Deswegen, ja, dieses Thema Waldorfschule finde ich super spannend. Ich hatte eine gute Zeit, hatte auch das Glück, dass ich zwei gute Waldorfschulen besucht habe, auch mit guten Lehrern. Und das macht natürlich auch sehr viel aus, weil wenn du vielleicht dann auch mal einen Lehrer hast, der dir nicht unbedingt so liegt, dann kann die Schule ja noch so tolle Konzepte haben. Das ist ja wie mit dem Fußballtrainer auch.
Gab es denn in der Schullaufbahn schon den Hinweis darauf, dass du dich in Richtung Sport bewegen wirst?
Waldorfschule gehört jetzt nicht unbedingt zu den sportfördernden Schulen dazu, insbesondere nicht, was Fußball angeht. Aber ich habe das Sportprogramm dann eben in meinem Heimatort oder in der privaten Umgebung sehr extrem gesucht und auch mein Freundeskreis sehr viel damit zu tun gehabt. Deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Ausgleich gewesen. Ich hätte es mir vielleicht gewünscht zu der Zeit. Im Nachhinein war immer mal so die Frage, auch Sport im Abi, hätte ich vielleicht weniger Zeit in andere Fächer investiert. Aber am Ende ist das Ergebnis beim Abitur, glaube ich, jetzt für meinen Werdegang auch nicht so ganz entscheidend gewesen.
Ich finde, du hast gerade was bemerkenswert Offenes gesagt, nämlich, dass du länger Kind sein konntest. Also da entsteht bei mir das Bild, dass du, hast du mit 17 noch Cowboy und Indianer gespielt oder was war es, wo du gesagt hast, okay, das konnte ich irgendwie länger machen? Oder im Umkehrschluss haben Mädchen später erst eine Rolle gespielt, erst mit Mitte 20 als Spätstarter sozusagen oder die üblichen unvernünftigen Sachen, die man so macht in der Pubertät mit Alkohol und Zigarettenkonsum, alles bei dir später oder was kann ich mir vorstellen?
Also ich glaube, 20 und 17 sind jetzt nicht mehr die Jahrgänge, die man dann unbedingt mit Kindheit verbindet.
Ja, aber du sagst ja, du hast länger Kindheit.
Ja, deswegen habe ich es jetzt so überzogen. Das, was ich im Nachhinein mitbekomme, ist, dass Kinder ja schon sehr früh vom Elternhaus auch irgendwie zu Leistungen gezwungen ist falsch, aber vielleicht gedrängt werden. Das war bei mir nie der Fall. Und in der Waldorfschule hat man ja auch Zeugnisse bekommen, die mit Text gefüllt waren und nicht mit Noten. Und ich habe mir die irgendwann mal alle abgeholt oder habe sie aufbewahrt und auch mal durchgelesen. Und wenn man da so die Texte liest, dann war vor allen Dingen im Grundschulalter der Schüler Jonas ein sehr verträumter Junge, der ab und zu mal irgendwie aufgeweckt werden musste. Und das meine ich eben damit. So diese Zeit auch mit meinen Geschwistern zu Hause war wirklich sehr, sehr gut. Geraucht habe ich bis heute noch nie. Da bin ich auch stolz drauf. Auch den Drogenkonsum lehne ich strikt ab. Ein Bierchen gönne ich mir. Und das war in der Tat dann auch vielleicht eher so mit 16, 17 und nicht wie heute manche schon früher. Aber ich sag dazu, das erste Bier oder der erste etwas längere Abend mit Alkohol war in der Tat in Hamburg mit meinen Cousins.
Hat Hamburg dich ganz schön geprägt, doch schon ja, sehr, sehr genau. Früh. Du bist ja sehr groß, 2 Meter hast du gesagt.
Lang.
Oder lang.
Mir sagen,
über die Größe möge die Nachwelt entscheiden. Genau. Das hat ja nicht nur Vorteile, wie ich auch, also ich bin jetzt 5 Zentimeter kleiner, aber es hat ja nicht nur Vorteile. Man kann zum Beispiel nicht in der ersten Reihe im Konzert stehen, weil dann sind immer Leute hinter einem, die kleiner sind und nichts sehen. Genau. Wo stört dich das? Oder vielleicht beim Reisen? Also ich war jetzt gerade im Urlaub und hatte mehrfach Betten, die halt begrenzt waren, weil da halt so eine Wand war. Und dann muss man immer in leicht embryonaler Haltung schlafen. Und du als Vielreisender?
Ja, also glücklicherweise gibt es heutzutage ja gute Betten. Also das verbinde ich in der Tat noch so mit Schullandheim, das stimmt. Reisen ist nicht ganz so einfach. Ich bin aber mit Reisen ja aufgewachsen, als Kind schon durch die Zeit meines Vaters bei Lufthansa und später dann ja auch beruflich als Scout.
Das heißt, du hast immer die Notausgangplätze gehabt, wo du die Meile lang machen kannst.
Ich versuche es zumindest. Ja. Es hat wirklich geholfen oder hilft. In der Schule war es auch nicht immer von Vorteil, weil wenn man mal was gemacht hat, was unvernünftig war, dann ist man natürlich immer aufgefallen. Ja. Meine Fehlstunden waren gering, aber wenn mal eine Fehlstunde da war, ist auch auffällig gewesen. Ähnlich ist es in anderen Bereichen. Also sich zu verstecken ist mir nie groß gelungen und vielleicht hat das ja auch dann geprägt, dass man recht früh gelernt hat, sich auch in anderen Dingen nicht zu verstecken, sondern dann vielleicht auch zu positionieren.
Wie ist das denn jetzt? Du hast vorhin gesagt, die Besorgung rund um dein Zuhause machst du dann immer alle zu Fuß. Wie ist das denn? Nicht nur, dass du groß bist, sondern dass es auch durchaus dadurch einen Wiedererkennungswert gibt, der lange Dunkelhaarige, das ist doch der vom HSV, den frage ich jetzt gleich mal. Also hast du das Gefühl, dass ein Besuch beim Bäcker oder Fleischer ein bisschen länger dauert bei dir, weil du immer angesprochen wirst? Oder ist es eher so, dass wenn man da lange genug ist, dass man dann auch so einen Schutz hat, dass zwar alle wissentlich zunicken und vielleicht den Daumen hoch machen nach einem erfolgreichen Wochenende, dich aber in Ruhe lassen?
Ja, der Wiedererkennungsfaktor ist schon extrem hoch. Also war es ja schon immer. Jetzt in der Funktion beim HSV natürlich noch extremer, aber wirklich in ganz, ganz großen Dingen positiv. Also ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie belästigt. Im Gegenteil, man wird eher sehr positiv auf den HSV angesprochen. Und das ist auch das, was ich immer verwundernd feststelle, wenn man sozusagen viel über Hasskommentare hört oder so. Also das, was man auf der Straße erlebt, finde ich unglaublich wertschätzend, unglaublich angenehm. Man bekommt schon mit, dass man auch oft erkannt wird und nicht angesprochen wird und dass im Hintergrund vielleicht das ein oder andere erzählt wird. Aber das ist ja oft so. Also wenn die Menschen über jemanden sprechen und einen selber nicht kennen, dann sollte man das auch nicht immer ganz so ernst nehmen.
Magst du denn diesen Schnack, den ich da gerade so reininterpretiert habe? Also man muss ja jetzt nicht immer über den HSV reden, aber ist das so, dass du beim Einkaufen über den Tresen auch nochmal den einen oder anderen Schnack machst, weil das sagt man in Hamburgern jetzt nicht zwingend nach, ne? Aber du kommst ja aus Regionen, wo man ja durchaus mal fähig ist, auch mal ein paar Sätze miteinander zu wechseln.
Ja, also
oder fremde Leute zu küssen, das, wie beim Karneval. Ist ja für einen Norddeutschen auch völlig irritierend.
Ja, Karneval ist ja nur einmal im Jahr und ist durch Corona ja auch eher hin angestellt. Also ich unterhalte mich gerne mit Menschen und wenn sie aufgeweckt sind und jetzt nicht irgendwie doof rüberkommen, kann man mich auch immer, egal wo, irgendwie ansprechen. Und hab das ja auch gerade erwähnt, oft ist das unglaublich wertschätzend. Egal wo es ist, manchmal an der Ampel oder irgendwie beim Bäcker oder sonst wo. Finde es eben auch besser, dass es so sein sollte, jemand anzusprechen und auch wenn es mal Kritik ist, sie gerne zu äußern, als über Menschen zu sprechen, wenn man sie nicht kennt.
Mein Lieblings-Smalltalk-Thema ist tatsächlich Fußball. Was ist denn deins?
Ja, auch Smalltalk kann ich wunderbar, auch über Fußball. Der ein oder andere, der vielleicht dann nicht so tief im Fußball drin ist und dann auch nicht weiß, was ich mache, hat sich da auch schon mal gewundert. Aber das ist ja schön an Smalltalk. Man kann das gefühlt über alle Themen abhalten und ja dann auch selber entscheiden, wie tief man reingeht oder manchmal auch einfach nur zuhört und nickt oder Kopfschüttelt und schon ist man drin, ne?
Und bevor es hier jetzt in die Schlussphase unseres Gesprächs mit Jonas Bold geht, machen wir einmal kurz Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir gehen jetzt mal tiefer rein in Wissenswertes. Oh. Und jetzt kommst du, heißt die Rubrik. Das Eppendorfer Moor ist das größte innerstädtische Moor in Mitteleuropa. Wann wärst du das letzte Mal am liebsten in Grund und Boden versunken?
Wahrscheinlich in der Schule. Also da hat man ja dann schon mehrere peinliche Momente gehabt, irgendwie, wo man unglücklich reingeraten ist. Viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, in dem Moment, als man mit dem HSV nicht aufgestiegen ist, aber in der Funktion, in der ich bin, ist es ja dann, glaube ich, eher das Gegenteil, dass man dastehen muss und auch soll und das dafür will ich auch stehen, zu sagen, so geht's halt eben weiter und man sind wir wieder bei dem Thema, dieses Thema Verstecken, das ist mir nie so gut gelungen.
Der Hamburger Landesrekord im Hammerwurf liegt bei 72,70 Meter. Welchen Rekord hast du schon gebrochen?
Also den familienintern, was die Körperlänge angeht, auf jeden Fall. Ja, einen Weltrekord habe ich jetzt noch nicht unbedingt geschafft, also ist mir zumindest nicht bewusst. Ich versuche mir schon so meine eigenen Rekorde zu setzen, ob das jetzt irgendwie beim Laufen ist, was Geschwindigkeit angeht oder Distanz oder früher irgendwie selber als Fußballer nochmal ein Tor mehr zu schießen oder ein Gegentor weniger zu bekommen. Also das macht mir schon Spaß und ich bin auch als Kind viel über dem Guinness-Buch der Rekorde gesessen und habe mir da Zahlen, Daten, Fakten angeguckt. Und
ich finde das heute gar nicht mehr so erstrebenswert, da drin zu landen. Aber als Kind habe ich mir tatsächlich überlegt, was ich denn vielleicht davon auch nochmal erreichen könnte.
Ja, es kommt drauf an, in was. Ne?
Ja.
Also, wenn es dann in der Verbundenheit ist mit, wie man am ersten im Erdboden versunken wäre, dann nicht unbedingt. Nee. Ne?
So, die dritte Frage oder das dritte Wissenswerte. In Hamburg kann man das einzige Gewürzmuseum der Welt besuchen. Welches Gewürz darf bei dir in keinem Gericht fehlen?
Gut, Salz, Pfeffer lassen wir mal weg, weil ich finde, das zählt ja nicht so richtig. Die Frage zielt ja wahrscheinlich auch darauf hin, etwas zu erwähnen, wo man sich sehr verbunden fühlt mit. Auch wenn man da auf die Kindheit geht, als ich habe Ingwer gehasst und hatte manchmal sogar das Gefühl, das war irgendwie so bewusst gespielt, dass ich immer das Ingwerstück dann im Teil des Essens drin hatte, weil ich vor lauter Hunger dann natürlich auch draufgebissen habe. heutzutage konsumiere ich sehr, sehr viel Ingwer und ja, mag es auch wirklich und habe da die Diskussion mit meinem Neffen, dass man ihn damit aufziehen kann. Mal gucken, wann er seine Meinung ändert.
Kannst du denn kochen tatsächlich und vor allen Dingen auch chilenisch? Hast du irgendein Gericht von deiner Mutter beigebracht bekommen? Ich weiß gar nicht, wofür die chilenische Küche so steht, ehrlich gesagt.
Also definitiv nicht für Chili, wie viele Nein. dann mal interpretieren.
Das habe ich von Mexikanern schon erzählt bekommen, dass auch der Tequila, den wir hier als Tequila trinken, auch kein wirklicher Tequila ist.
Ja, genau. Also um da den kleinen Exkurs zu machen, ich war mal in dem Dorf Tequila, wo der Tequila herkommt und unfassbar, dass der wirklich ganz, ganz anders schmeckt. Dementsprechend auch eine andere Wirkung haben kann, sehr schnell. Kochen können. Ja, wie definiert man können?
Also schmeckt es nur dir oder auch durchaus mal anderen Leuten?
Ja, interessanterweise auch anderen Leuten. Vielleicht nicht unbedingt jedes Gericht, aber ich habe mir öfters mal was ausgesucht, was auch herausfordernd war.
Das heißt, du sitzt dann vorm Kochbuch, das Kochbuch ist dann neben dem Herd oder?
Ja, heutzutage,
ein bisschen mehr Freestyle.
Heutzutage geht's ja dann auch mal irgendwie über ein iPad. Ja. Aber auch das alte Kochbuch von der Oma, das wird auch mal ausgekramt. Also Corona hat mich dann öfters auch an die Herdplatte bewegt, weil die Opportunitäten natürlich auch geringer waren und weil die Zeit vorhanden war. Im Urlaub mache ich es ganz gerne. Vor allen Dingen, wenn mehrere Menschen dann dabei sind, dann macht das auch mehr Spaß. Also um da auf die Frage einzugehen, das Feedback war dann sehr positiv, auch wenn erst Verhalten positiv, weil sie wussten, eigentlich sollten sie mich dafür nicht zu sehr feiern, weil das jetzt ja an Selbstbewusstsein auch nicht unbedingt mangelt. Und chilenisches Gericht, klassisch die Empanadas, unfassbar gut, insbesondere wenn sie meine Oma gemacht hat oder meine Mutter. Mittlerweile habe ich mich da auch schon ausprobiert.
Und der Teig wird dann auch selbst gemacht und so?
Also im mütterlichen Hause auf jeden Fall. Jetzt
durch, aber im eigenen nicht so.
Durch moderne technische Hilfsmittel geht das dann doch auch manchmal schneller. Aber die Füllung ist ganz entscheidend. Also Teig ist in dem Fall wirklich der Zeitfresser. Und das hilft, aber die Füllung, die entscheidet dann am Ende über die Qualität. Und da ist in der Tat das Rezept von meiner Oma noch. Ja.
Jetzt haben wir schon mitbekommen, okay, du bist einigermaßen guter Koch. Zu will ich dich ja nicht loben, ich kenne es ja nicht. Dann guckst du Fußball. Gibt es denn noch so ganz andere überraschende Hobbys? Also sammelst du Porzellanpudel oder Briefmarken oder so? Hast du eine riesen Büchersammlung?
Eine Büchersammlung nicht unbedingt. Mittlerweile lese ich super gerne wieder. Irgendwie als Kind hat man das ja nicht so gern gemacht, weil man es vielleicht mehr für die Schule machen musste und dann so die Computer irgendwie auch spannender geworden sind. Aber Biografien kann ich dann auch mal verschlingen.
Aber dann von Fußballern oder doch auch mal von Albert Einstein oder
Persönlichkeiten. Also das kann von Politikern sein, Persönlichkeiten wie Steve Jobs, Musikern. Natürlich sind
von
viele.
Von welchen Musikern?
Es sind auch viele Sportler dabei. Robbie Williams habe ich gelesen, um mal einen zu nennen. Ja, wie gesagt, viele Sportler auch dabei, weil es ja oft die gleichen Fragestellungen sind, mit denen man ja immer wieder in Berührung kommt, vor allen Dingen bei Einzelsportlern. Wie meistern sie, man sieht ja immer nur den Erfolg, der am Ende bei rauskommt, aber wie meistern sie eben die Hürden, vielleicht auch die Täler, die sie wirklich über einen langen Zeitraum durchschreiten mussten. Und das finde ich dann als Buch eigentlich auch viel, viel spannender irgendwie als ein Roman.
Ist es dann so, dass du, wir haben ja vorhin über Lieblingstheater gesprochen, dass du auch ein kultureller Mensch bist, also wenn jetzt wieder alles aufmacht, würdest du denn ins Kino gehen oder ist es tatsächlich dann wieder auch das Problem, dass man zu oft erkannt wird und dann vielleicht auch nicht privat ist, die Leute gucken, mit wem geht er denn da, Popcorn essen und so weiter?
Also im Kino wirst du ja dann nicht unbedingt erkannt, weil es da dunkel ist.
Ja, aber dein Kopf, der ragt ja noch weiter raus als alle anderen.
Wenn sie von hinten sehen, dann geht's ja einigermaßen. Nee, Kino, ja, kann man jetzt darüber streiten, Kultur ja oder nein. Ich finde das Erlebnis, auch wenn man zu Hause ja alles serviert bekommt heutzutage, mache ich dann schon ganz gern. Aber ich wurde ja sehr viel mit Kultur konfrontiert als Waldorfschüler, stand auch selber schon, ja, muss auch korrekterweise sagen, auch ein bisschen gezwungenermaßen auch auf der Theaterbühne.
Kannst du dir Sachen merken, also so Texte? Das finde ich immer bewundernswert, wenn Leute das können.
Also kann ich schon. Ist immer die Frage ja auch, auf welcher Sprache oder ist es jetzt ein Shakespeare oder nicht. Ja. Ist, also geht, war jetzt nie so mein Dinge auswendig lernen, gehört nicht zu den Lieblingsthemen bei mir. Lieber, wenn ich etwas verstehe, dass man es dann auch mal anders wiedergeben kann, was dann auf der Theaterbühne nicht unbedingt so gefragt ist. Aber ja, ich habe es auch schon mal gemacht und guck mir auch das ein oder andere auch mal an. Also Musical das öftere mal gewesen. Ich habe es auch schon in die Oper geschafft. Da muss es also aber auch nicht jedes Stück sein. Also ich würde jetzt nicht so tun, als wäre ich hier der neue Kulturminister. Aber ähnlich ist es auch wie mit Museen. Es gibt schon das ein oder andere, was mich interessiert und was ich gerne auch mal angucke.
Du hast beim FC Viktoria Bammental gespielt. Und wenn man da nochmal tiefer reingeht in die Vereinshistorie, findet man heraus, da braucht man gar nicht so lange für, dass ein gewisser Hansi Flick dort auch Trainer war. Gab es da tatsächlich Überschneidungen? Also von den Jahrgängen her würde es passen, aber genau was rausfinden konnte ich nicht.
Also es gab Überschneidungen, dass ich in der Jugend da gespielt habe, als er selber Spielertrainer war nach seiner aktiven Karriere. Da hat man natürlich nach oben geguckt und fand den Namen natürlich irgendwie spannend. Und das Herausragende bei ihm ist wirklich, dass er unglaublich auf dem Boden geblieben ist, auch bis heute noch, jetzt wenn man die ganzen Erfolge mit Weltmeistertitel und FC Bayern sieht. Und da kommt dann wieder meine Körperlänge ins Spiel. Er hat ein Sportgeschäft gehabt in Bammental, wo wir beide ja auch gelebt haben. Und
er musste mal Übergrößen für dich bestellen.
Nee, ich war in der Tat mal oder war häufiger in dem Geschäft zugegen und musste dann mal helfen, irgendwie die Schuhe aus dem oberen Regal zu holen. Und durch den Spruch, den ich dafür kassiert habe, kam dann die Antwort so, ja, ich habe jetzt angefangen zu studieren, so ein Nebenjob wäre doch auch was und habe dann wirklich ein paar Jahre bei ihm auch gearbeitet.
Und hat er dann da hinterm Laden
Tresen gestanden? Nein, er war ja dann in Hoffenheim schon Trainer und später ging es dann ja über kurze Zeit Salzburg direkt zum DFB. Nein, hat er seine Frau hat sehr viel da gearbeitet, seine ältere Tochter dann auch. Ja, und dann der Präsident oder zweite Präsident von Bammental und mein A-Jugendtrainer. Also es war schon immer sehr, sehr lustig da. Und ja, auch da hat man schon einiges gelernt, so im Sportgeschäft, auch was Kontakte anging. Und gerade so in der Region, die Vernetzung, die war dann sehr groß, hat Spaß gemacht.
Und verbindet das dann noch ein bisschen mehr, gerade wenn man sich dann in einer Phase kennengelernt hat? Ich meine, der war ja vorher schon sehr berühmter Profifußballer für Bayern München unter anderem. Aber verbindet das noch mehr? Und
ja,
telefoniert ihr dann einmal im Jahr und dann auf Badensisch? Oder?
Also verbindet auf jeden Fall mehr, weil mein Bezug zu ihm vorher ja gar nicht groß da war. Der ist dann aber sehr gut gewesen und auch zu der ganzen Familie. Also er lebt wirklich auch so dieses Familiäre. Und, als meine Familie dann weggezogen ist aus Heidelberg und ich da geblieben bin, wurde ich da auch oft integriert. Also
hast du für ihn Empanadas gekocht?
Na, der glücklicherweise kann seine Frau sehr gut kochen. Aber gab immer nette Grillabende da und da wurde auch sehr viel Dialekt gesprochen. Und klar, wir bis heute natürlich auch einen guten Draht, immer mal wieder intensiver oder nicht intensiver, je nach Position. Aber ja, ich glaube, wir sehen ihn ja auch jetzt in Hamburg.
Jonas, ich habe noch ganz viele Fragen an dich, aber ja, ich darf nur noch zwei stellen.
Gut.
Und zwar, die du jeweils mit einem Satz beantworten solltest.
Wird schwer.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hoffentlich noch in Hamburg.
Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren? Jetzt sag nicht hoffentlich mit dir.
Also Hamburg jetzt als Stadt oder?
Ja, als Stadt. Ich meine nicht den Verein.
Okay. Ja, dann wäre hoffentlich mit mir ja auch richtig. Aber ich glaube oder würde sagen, vielleicht auch wieder ein Stück innovativer, wenn es der richtige Begriff ist, weil, wenn ich ein bisschen aushole, ist ja dieses kaufmännische, konservative, hanseatische immer eine Stärke. Aber stelle fest, da passiert jetzt sehr viel, gerade in jüngeren Generationen. Stichwort Startup habe ich ja auch schon angesprochen. Und ich glaube, das tut der Stadt sehr gut und kann auch helfen, dass die Stadt vielleicht wieder etwas mehr an Toren und Symbolen zur Welt bekommt.
Lieber Jonas, das hat mir sehr viel Freude bereitet, zumal Danke wir kaum über Fußball gesprochen haben.
Ja, und ich wünsche dir keine Zeit, die Gummibärchen zu essen.
Ja, dir kannst du jetzt dich drüber hermachen. Ich wünsche dir allen Erfolg, den du dir erhoffst, außer in einem Spiel. Mhm. Also ab in die Bundesliga, viel Vergnügen und wenn du dann da bist, dann kommst du nochmal wieder, dann besprechen wir nochmal die Restfragen.
Bis dann. Gerne, ja, hat Spaß gemacht.
Ahoi.
Vielen Dank.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeit-Verlag und 917XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.